Der Kinocast.
Hallo und willkommen und alles Gute im neuen Jahr, liebe HörerInnen. Hier, ich begrüße den Chris in der Leitung. Hallo Chris.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo und natürlich auch von mir ein frohes neues Jahr an alle.
Ja, mein Name ist Erik. Wir begrüßen euch dann wieder im neuen Jahr mit frischen Filmen, die ihr schauen könnt. Und wir haben heute auf jeden Fall, also wirklich, also aktueller geht es ja fast gar nicht. Also quasi ein Film, der noch nicht mal gestartet ist, wie ja meistens bei unseren Sneak Previews, A Real Pain mit, Dings hier, mit Kieran Culkin und Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg hat auch Regie geführt und wurde schon mit einigen Preisen bedacht und wird, ich vermute mal, auch ein bisschen im Oscar-Rennen was zu sagen haben. Dann habe ich noch geschaut, jetzt quasi in der allerersten Vorstellung hier in Stuttgart in den Innenstadtkinos, Nosferatu. Ja, Nosferatu, die 2024er-Version von Robert Eggers, musste ich mir gleich mal geben. Ja, dann werfen wir noch einen kurzen Blick, wie die aktuelle Abstimmung läuft. Beste und schlechteste Sneaks 2024. Da haben wir schon erste Zwischenergebnisse. Ihr könnt da immer noch abstimmen. Also wir lassen das noch eine Weile laufen. Und wir haben natürlich auch Sneak-Tipps für die morgige Sneak-Preview, wo es dann auch wieder ein Bilderrätsel geben wird, wo es was zu gewinnen geben wird. Ja, wir schauen die Charts und die Neustarts. Und bei den Serien sprechen wir über die aktuelle Staffel von Squid Game, die zweite Staffel. Wahrscheinlich auch wieder über die neue Folge von Star Wars Skeleton Crew. Und wir haben eine kleine Liste vorbereitet von unseren eigenen Top- und Flop-Filmen und Serien 2024. Je nachdem, wie lange das jetzt alles dauert, werden wir da heute noch drüber sprechen. Ansonsten schieben wir die in die nächste Sendung rein.
Ich habe es extra geheim gehalten. Der Erik weiß meine noch gar nicht.
Das stimmt. Das stimmt. Aber bei meinen hat sich auch noch ein bisschen was geändert.
Oh.
Ich bin schlecht gewesen dieses Jahr im Shortlisten, speziell von den besten Filmen. Da gab es jetzt nicht so wirklich so die herausragenden. Ja, gut, sprechen wir später drüber. Erstmal, A Real Pain. A Real Pain, vielleicht zu Beginn gesagt, war jetzt nicht so ein Real Pain, der Film. Der war eigentlich nämlich ziemlich gut. Allerdings lässt sich die Story relativ kurz beschreiben. Also da ist jetzt nicht viel Story drin. Das ist so ein typischer Film, bei dem der Weg das Ziel ist. Und hier ist es so, Jesse Eisenberg und Kieran Culkin. Also Jesse Eisenberg kennt man ja hier aus dem Facebook-Film und Kieran Culkin hat man zuletzt gesehen bei Succession in der Serie. Das ist der Bruder von Macaulay Culkin, den man ja jetzt zu Weihnachten im Fernsehen diverse Male gesehen hat. Und ja, die beiden treffen sich am Anfang am Flughafen und sie nennen sich zwar so ein bisschen Brüder, sind aber eigentlich Cousins. Es ist aber so, dass ihr Geburtstermin relativ nah beisammen liegt. Also ich glaube, das waren nur Tage oder so weiter, dass die geboren wurden. Und die waren halt von klein auf immer viel zusammen und haben viel zusammen unternommen. Deswegen fühlen sie sich fast so ein bisschen wie Brüder. Und sie haben sich aber dann auch irgendwann aus den Augen verloren, weil sie halt doch auch unterschiedlich sind, unterschiedliche Lebenswege gegangen sind. Und gerade in den USA ist ja so, wenn dann irgendjemand einen Job hat oder irgendwas, da zieht man ja schnell mal irgendwo ans andere Ende der USA. Und ja, es sind dann halt ganz schöne Wege dazwischen. Ja, es ist jetzt nicht mehr so, dass man da in seiner Heimatstadt großartig bleibt. Und so ist es halt hier auch. Während Jesse Eisenberg ja Familie hat, Frau hat, Kind hat, einen Job hat, wo er Online-Werbung verkauft, ist Kieran Culkin eher so dieser, ja, der hängt halt rum und macht halt so Gelegenheit-Jobs. Und ja, es gab da auch eine kleine dramatische Vorgeschichte, die ich jetzt mal nicht erwähnen möchte. Und sie haben jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so viel zu tun gehabt. Allerdings ist ihre, also sie nennen es beide irgendwie ihre Großmutter, aber lass mich mal kurz überlegen, kann das passen? Ja doch, das ist jeweils die Mutter von ihren beiden Vätern. Ja genau, das passt. Eine Großmutter, die ist gestorben und sie war Jüdin oder sie sind alles Juden. Jesse Eisenberg, Kieran Culkin spielen hier Juden und die Großmutter hat den beiden Geld hinterlassen, damit sie zusammen eine Reise unternehmen in das Land, wo sie herkommen, nämlich Polen, und sie sollen dort auch auf so eine Art, ich nenne es mal Holocaust-Tour gehen, die offensichtlich angeboten wird in Amerika für amerikanische Juden, dass die eben dieses Land, wo sie herkommen oder wo ihre Großeltern herkommen, mal erkennen, die Städte, wie die jüdische Kultur damals war und natürlich auch die schlimmen Seiten, sprich Konzentrationslager und diese ganzen Sachen dort quasi hautnah erleben und besichtigen können. Und so begeben sie sich dann eben nach Polen. Das ist dieser Flughafen, wo sie sich am Anfang treffen. Sie fliegen dann nach Polen und da merkt man schon in dem Flug oder auf dem Flug, die beiden sind sehr verschieden. Also während Kieran Culkin, der wirkt so, der heißt im Film Benji und Jesse Eisenberg heißt David. Also während Benji eher so ein bisschen extrovertiert ist und irgendwie so ganz schräg ist teilweise in dem, was er tut, ist Jesse Eisenberg eher so ein bisschen introvertiert, zurückgezogen und geradliniger. Und also Brüder können sie auf keinen Fall sein, ja, obwohl sie irgendwie relativ nah beisammen geboren sind und irgendwie auch selbes Blut haben. Aber sie sind doch sehr verschieden und in einer anderen Hinsicht doch wieder sehr gleich. Und die beiden begeben sich dann auf die Reise in Polen, schließen sich dann dieser Reisegruppe an. Das ist eine relativ kleine Reisegruppe. Da ist zum Beispiel Jennifer Grey mit dabei, die geneigten ZuhörerInnen kennen dürften aus dem Film Dirty Dancing. Mir fällt leider von ihr nicht viel anderes ein.
Ich wollte sagen, hey. Das war doch Babe.
Genau.
Mein Babe gehört zu mir.
Genau, mir fällt leider nicht viel anderes.
Serie mitgespielt.
Mit Jennifer Grey. Ah ja, ich weiß, aber mir fällt es nicht ein, so spontan.
Das war aber auch sehr witzig.
Ich assoziiere sie Dancing immer mit Dirty Dancing. Weil ich habe damals.
Und Ferris
als,
macht blau.
Ja, bei Ferris war sie auch dabei, stimmt. Die sitzt dann so neben dem in der Polizeistation. Und genau. Ja. Nee, dadurch, dass ich aber Dirty Dancing auch als Filmvorführer damals, wo ich in Ferien Filme gezeigt habe, ganz offiziell damals, habe ich den irgendwie zigtausendmal gesehen und deswegen, ja, ich kann den quasi mitsprechen. Na jedenfalls, Jennifer Grey ist da mit dabei, dann Kurt Egevian, dann ein, also das ist ein konvertierter Jude, der ist aus Afrika, aus Ruanda geflohen in die USA und wurde dann von einer jüdischen Familie aufgenommen und fand das so toll, dass er dann auch zum jüdischen Glauben konvertiert ist. Dann ist noch ein älteres Ehepaar dabei, was die Reise mitmacht und ich glaube, das waren sie alle. Also eine relativ kleine Gruppe und es ist ja dann immer so bei solchen Gruppenreisen, wenn man da eine Weile so zusammen ist, dann bildet sich natürlich auch so eine gewisse Gruppendynamik raus und irgendwann, ja, weiß nicht, bilden sich dann natürlich auch irgendwelche Konfliktpunkte heraus und das ist halt dann hier auch der Fall, weil gerade Kieran Culkin, der eckt halt schon manchmal so ein bisschen an, aber andererseits ist er auch sehr empathisch und Jesse Eisenberg ist halt eher so wirklich so völlig zurückgehalten und ja. Ja, und so begibt sich dann diese Reisegruppe durch Polen an verschiedene Orte der jüdischen Geschichte, von irgendwelchen ehemaligen Ghettos in Warschau über irgendwelche Siedlungen, die damals hauptsächlich von jüdischen Mitbürgern bewohnt waren und die Kultur dort hatten und viele Geschäfte, die mittlerweile ja schon umgewidmet sind, weil ja viele davon umgebracht wurden in den Lagern. Und dazu kommen noch die Dynamik zwischen den beiden in Anführungszeichen Brüdern, also zwischen David und Benji, die sich erstmal wieder kennenlernen auf dieser Reise und da auch einiges ausgesprochen wird, was vielleicht die letzten Jahre nicht ausgesprochen wurde. Und so verfolgen wir sie dann auf ihre Reise. Und das ist eigentlich, ja, kurz gesagt ist es der Film. Also wir begleiten eigentlich die beiden auf dieser Reise. Das, um viel mehr geht es eigentlich nicht. Und eben die Probleme, die dann wieder hochkommen, und die Eindrücke, die von außen auf die beiden einprasseln. Und Ja, das ist der Film. Also quasi ein Roadtrip durch Polen mit einer sehr heftigen internen Dynamik, zum einen in der Gruppe und zwischen den beiden. Und ich kann nur so viel sagen, das kam, glaube ich, in der Sneak sehr gut an. Also zumindest so gefühlt. Natürlich, als der Film begonnen hat und man hat gesehen, okay, es waren so Top-Film-Produktionsfirmen mit dabei und standen gute Namen da mit Jesse Eisenberg und Kieran Culkin und man hat sie auf der Leinwand gesehen und dann wurden auch schon so diese Logos von irgendwelchen Filmfestivals, ja, wo der ausgezeichnet worden ist, so von New York Film Festival und keine Ahnung, Sundance, und da hat man schon gedacht, okay, jetzt kommt was Gutes, und das kam dann auch letzten Endes. Es ist zwar ein sehr, sehr ruhiger Film, der hat jetzt nicht so die ganz heftigen Töne und Momente, aber ist halt mehr oder weniger die Reise zwischen den beiden zu sich selbst, zueinander, die Interaktion mit den anderen und dann auch in Bezug noch auf die heftigen Sachen, die den Juden in speziell in Polen da passiert sind, was der Film thematisiert. Ja, so kann man es eigentlich so zusammenfassen. Mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Er war wahnsinnig gut gedreht, fand ich. Da waren viele Szenen dabei, die hättest du in einem anderen Film so nicht gesehen. Also da wurden normalerweise, wenn da jetzt Hotelzimmer gezeigt werden, die sehen halt wirklich top-notch aus. Und hier, die sind halt wirklich auch auf ihrem Roadtrip, diese Reisegruppe ist dann halt auch mal in günstigeren Hotels irgendwo abgestiegen. Und dann sahst du auch Ecken von der Stadt, natürlich immer so die schönen Ecken, die gefilmt wurden, aber auch mal so andere Ecken. Und ich mochte das sehr. Und da gab's auch so Szenen, sie wollen dann halt auch mal das Haus besuchen, wo ihre Großmutter damals gewohnt hat. Natürlich wohnt da auch noch jemand anders drin jetzt. Und das waren halt so geile Szenen, die da im Skript sind. Und kein Wunder, dass der für Screenwriting schon diverse Preise eingeheimst hat auf den Festivals. Also ist wirklich gut geschrieben gewesen, gut gespielt von den Zweien. Die zwei tragen ja den Film mehr oder weniger. Und ich kann nur empfehlen, also ich glaube, eine Sneak hat ja auch gut werden. War auch mit 1:30 ja, sag mal, in der Sneak sehr gern genommen. Nicht so ein langes Ding. Und ich glaube, viel länger hätte er auch nicht sein müssen und brauchen. Das passt schon so. Hat genau gepasst. Und ich fand auch das Ende sehr cool. Würde es natürlich jetzt nicht spoilern.
Schade.
Deswegen ist ja dann immer so eine Sache, wie bringt man sowas dann zu Ende? Da scheitern ja viele, viele dran. Und ich mochte das Ende, so wie es ist. Und bin dann wirklich mit einem guten Gefühl aus dem Film rausgegangen. Ja, läuft am 16. Januar in Deutschland an. Also habt ihr noch 11 Tage Zeit. Heute ist Sonntag, der 5. Also sprich, kann das stimmen? Das ist doch Samstag, der 11. 16. Nee, 16. habe ich gesagt. Okay. Nee, ich habe gesagt 11 Tage. Nee, also das stimmt jetzt. 16. ist Donnerstag. Also in 2 Wochen läuft er an in den deutschen Kinos. Könnt ihr dann mal schauen. Ich habe jetzt noch nicht genau im Sinn, gegen was er startet. Ich hoffe mal nicht, dass er zu viel Konkurrenz bekommt, aber er ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film.
Er hat auf jeden Fall 2x0 Punkte schon bekommen.
Ja, das sind wahrscheinlich wieder diese Idioten da, die da abstimmen. Ich wollte es nicht mehr thematisieren, um die nicht noch weiter zu befeuern. Na,
ja, ich meine, aber ist halt, wenn man so trollen möchte, wenn man es so nötig hat, mein Gott, dann ist es doch schön. Dann, wenn man sonst nichts im Leben hat.
Genau. Wenn man halt einen kleinen Penis hat, dann muss man halt dann so.
Das weiß ich ja, vielleicht ist, machen, ja auch, ja. Ist ja auch ein Mädchen, das macht. Oder eine Frau. Weißt du ja nicht.
Na, ich glaube, so dumm ist keine Frau. Also, sorry. Ja. Also von mir, jetzt muss ich kurz überlegen, ich habe, glaube ich, 9 Punkte gewotet bei uns auf der Seite.
Das ist viel.
Ich liege aber, glaube ich, so bei 8. Ich würde 8,5 geben bei uns hier auf der Kinocast.net in dem Blogbeitrag. Liegt dann so dazwischen, weil hat eigentlich mich gut mitgenommen. Ich fand es sehr interessant, gut gespielt, gut gedreht, ja. Da hat man in der Sneak schon wesentlich größere Ausfälle. Okay, bevor wir jetzt zu den Sneak-Tipps für morgen kommen, werfen wir mal kurz einen Blick drauf, wie die Abstimmung gerade aussieht. Und zwar, es ist auf kinocast.net auch online die Abstimmung für die besten Sneaks 2024. Und diesmal, ganz wichtig, das kleine S hinten dran an Sneak, nämlich Sneaks. ihr dürft jetzt für mehrere beste Sneaks abstimmen, die euch am besten gefallen haben und auch für mehrere schlechteste Sneaks, weil es, ja, es gibt ja nicht nur einen schlechten Film, obwohl einer ragt hier ein bisschen raus offensichtlich. und es gab auch nicht nur mehrere oder nicht nur einen guten Film, sondern es gab mehrere gute Filme, deswegen ihr dürft mehrfach abstimmen. Das heißt, ihr geht einfach auf kinocast.net, ruft euch den Beitrag auf und klickt dann einfach mehrfach so ein, die Checkbox für irgendwelche Filme und klickt dann auf Abstimmen und dann werden die alle genommen als bester Film oder schlechtester Film. Wie sieht es da aktuell aus? Machen wir mal die Top 5 bei den besten Filmen. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Platz 5 ist die Sneak vom 9. September von den Innenstadtkinos. Das ist bei den besten, ist Beetlejuice, Beetlejuice. Den habe ich nicht gesehen. Das scheint ja gut gewesen zu sein. Muss ich, glaube ich, noch nachholen.
Platz 4 ist gerade To the Moon.
Der lief am 8. Juli. Den gibt es auch gerade aktuell auf Apple TV.
Ich glaube, den gibt es da dauerhaft. Der ist doch von Apple, der Film.
Ja, aber jetzt kommt noch mein Teil nach dem Komma. Aktuell, wenn ihr die Folge hört, dieses Wochenende, 4. und 5. Januar, ist Apple TV kostenlos. Das heißt, ihr könnt euch, ohne da irgendwie so ein Paket und Free Month oder irgendwas zu machen, ihr könnt da einfach reingehen und alles gucken, was ihr gucken wolltet. Zum Beispiel To the Moon, der 4. Platz ist. Ja. Platz 3 bei den Besten ist die Sneak vom 8. April, nämlich Civil War. Und die hat mich auch extrem positiv bewegt.
Genau, und dann auf Platz 2, Film, der mich sehr bewegt hat, nein, nicht bewegt, aber sehr gefallen hat, am 22. April, The Fall Guy.
Mhm. Fand ich auch okay, würde ich jetzt nicht als bestes nehmen, aber gut. Platz 1, aktuell, muss man sagen, haben wir noch nicht so viel mitgemacht, wir haben es noch nicht beworben, wir haben es in der Sneak noch nicht erwähnt, dass es die Abstimmung gibt. Platz 1 ist Caddo Lake, den hatten wir ja relativ kürzlich erst am 25. November. Platz 1, ja, fand ich auch extrem gut. Gucken wir mal zu den schlechtesten. 1, 2, 3, 4, 5. Platz 5 ist, ach Gottchen, dieser Heulfilm hier, Am I Okay? den ich mir ja noch extra noch als Screener besorgt hatte, Screener-Link, damit ich ihn auch noch gucken kann, weil ich den ja in der Sneak verpasst habe.
Platz Nummer 4 ist gerade vom 17.06. Sting. Das war das mit diesem Alien-Viech.
Mit dieser Spinne da, ja, die in dem Wohnhaus da, ja. Diese australische. Platz 3 vom 1. April, es war kein April-Scherz, It's Raining Men, französische Komödie war das. Den fand ich jetzt nicht so schlecht. Film. Na gut.
Auf Platz Nummer 2 aktuell, Batman.
Also mit G wie Gustav. Nicht mit T wie Theodor, sondern mit G wie Gustav. Batman,
El Hombre del Saco.
Und Platz 1, den habe ich nicht gesehen. Die anderen habe ich alle gesehen. First Shift, der Uwe Boll-Film.
Warum hast du den nicht gesehen?
Nee, den habe ich dann nicht nachgeholt. Da war mir deine Kritik ausnahmsweise mal genug und zufriedenstellend.
Stehe ich nicht.
Da war ich auch im Urlaub, also 26. August, glaube ich. Musste ich nicht unbedingt nachholen. Ja, ich scroll gerade mal so durch. Ja. Oh, wir haben tatsächlich manche Filme schlecht bewertet, die ich gut fand. Zum Beispiel Die Leisen und die Großen Töne. Oh, da habe ich geschrieben, Die Leisten, muss ich noch korrigieren. Die Leisen und die Großen Töne. Longlegs, hat jemand schlechteste? Ja, okay. Naja, wie auch immer. Also ihr könnt da abstimmen, kinocast.net. Wenn ihr da in Stuttgart in die Sneak geht, dann votet für die besten und schlechtesten Sneaks. So, jetzt werfen wir gleich mal noch einen Blick auf kinocast.net in die aktuellen Sneak-Tipps rein. Vielleicht gucken wir auch erstmal noch in die Abstimmung zu A Real Pain. Habe ich noch gar nicht gemacht. Wie liegt es denn so? Oh, da haben ein paar Leute 9 gegeben. Also außer mir doch noch ein paar. 8, 5. Ja, und natürlich die zwei Ausreißer nach unten. Die Idioten hier. Ja. Also liegt, denke ich mal, würde ich mal so überschlagsweise sagen, irgendwo zwischen 7 und 8 Punkten gerade. Der Durchschnitt. Und momentan empfehlen noch die meisten Leute, die meisten Abstimmungspersonen den Film weiter. Und wie lautet der Tipp für morgen, Chris?
Das wäre dann der Tipp für die erste Sneak im Jahr 2025. Das ist auch gleichzeitig dann die Sneak 1250. Hey, mal wieder 50 Stück geschafft. Heißt, am Ende des Jahres haben wir Sneak 1300. Und der Tipp lautet, eine haarige Angelegenheit. Hm. Erik, was sind denn für Tipps eingegangen?
Ja, die Moni hat getippt, Paddington in Peru. Das wäre lustig, wenn der kommt, aber da habe ich eh schon hier ein Family Date. Da gehen wir alle rein, wenn der regulär läuft. Und dann tippt sie noch die drei Fragezeichen und der Karpatenhund. Okay. Mein Tipp ist Wolfman. Da lief auch vor Nosferatu der Trailer davon, wo ich dann festgestellt habe, den möchte ich eigentlich nicht sehen. Weil der Trailer sah nicht gut aus. Okay, der Cinebasti tippt noch. Der gibt mir zwar recht mit Wolfman, das sein erster Gedanke war, aber er wirft wieder mal den Film Hundreds of Beavers rein mit den Bibern da, dieser schwarz-weiß Stummfilm. Und der Martin gibt mir auch recht mit Wolfman, aber er tippt den Film Baby Girl. Da lief auch der Trailer vor Nosferatu. Da geht es um Nicole Kidman, die sich einen jüngeren Mann angelt, der als Affäre und der dann irgendwie droht auszupacken und sie dann so ein bisschen, ja, die dann so ein bisschen in so eine Art masochistische Beziehung rein und so weiter. So sah zumindest der Trailer aus. Und könnte haarig dahingehend sein, weil sie sich mit ihm einlässt, obwohl sie in der Ehe ist und sie darf da nichts riskieren. Deswegen. Dann die Christine tippt Criminal Squad 2. Vielleicht, weil hier auf dem Bild vom Trailer sieht man ja Dings hier mit übelsten Vollbart. Vielleicht deswegen haarige Angelegenheit. Und der Alex tippt Like a Complete Unknown. Das ist der Film über wie heißt der Sänger? Ich komme gerade nicht drauf. Kannst du mir helfen?
Nein.
Nicht Bob Geldorf, wie hieß er? Naja.
Er guckt halt den Trailer an, kommt bestimmt.
Egal. Ja, über einen sehr bekannten Sänger, genau, der so lange Haare hatte. Vielleicht deswegen. Ja. Wir Bob schauen, Dill? Was wir da morgen zu sehen bekommen und sind gespannt. Kommt auf jeden Fall in die Sneak Preview in Stadtkino Stuttgart. Ihr habt ja bestimmt alle morgen auch den freien Tag hier, wenn ihr in der Region seid. Dann kommt gern vorbei. 20.30 Uhr beginnt's. Man kann online Tickets reservieren, kaufen und ein bisschen was gewinnen auch. Wenn ihr noch nie in der Sneak wart, traut euch. So,
jetzt. Ich hatte recht, Bob Dylan.
Bob Dylan, ja. Siehst du? Mit Bob war ich schon mal fast richtig.
Ja, Bob. Ja. Es gibt auch Tingeltangel Bob. Also.
Ja, ja. So, ich war ja letzte Woche in der Premiere in Stuttgart, in der allerersten Vorstellung.
Ja, ich hatte die Seuche und du warst im Kino, das war sehr schön.
Maul- und Clown-Seuche hier.
Ja.
Ja, genau, ich war in dem neuen Film von Robert Eggers. Ich glaube, du hast noch keinen von den anderen Filmen von Robert Eggers gesehen. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass du mal über irgendeinen gesprochen hättest. Also Der Leuchtturm zum Beispiel mit
den wollte ich sehen, mit Robert Pattinson, ne?
Ja, mit Robert Pattinson und mit William Dafoe. Hier spielt ja bei Nosferatu spielt ja William Dafoe auch wieder mit. Dann The Witch war auch ziemlich cool. The Northman, auch ziemlich cool. Und Robert Eggers hat halt so einen ganz eigenen Stil, wie er so Sachen filmt. Also das ist jetzt nicht so typisch, dass man sagt, da ist jemand, der macht das so ein bisschen so ein Mainstream-Pleaser, der so auf jeden Fall irgendwas so dreht, dass es irgendwie erfolgreich wird, sondern der verfolgt halt so seinen eigenen Stil und das finde ich extrem gut. Auch wenn ich mit manchen von seinen Filmen jetzt nicht so viel anfangen kann, ich weiß zumindest die Art, wie er dreht, wie er die Personen inszeniert, sehr, sehr zu schätzen. Deswegen hat es mich auch in den neuen Nosferatu-Film sofort reingezogen. Den wollte ich auf jeden Fall sehen. Und worum geht's? Also Nosferatu, die Geschichte dürfte ja bekannt sein, so ungefähr. Ansonsten fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen. Es gab ja damals irgendwie in den 30er Jahren diesen alten Film mit Nosferatu, der ja 1922 von Murnau war das mit Max Schreck als Nosferatu, war ja damals, hat er quasi die Dracula-Geschichte genommen und halt andere Namen verwendet, damit er ja nicht irgendwelche rechtlichen Probleme bekommt, hat aber irgendwie genau dieselbe Geschichte erzählt. Also wenn damals schon die Rechtsanwälte ein bisschen schärfer dran gewesen wären, dann hätten sie den wahrscheinlich bis sonst wohin verklagt. Aber so ist halt diese Nosferatu-Geschichte damals entstanden. Und das ist ja auch jeder, wenn ich jetzt Nosferatu sage, hat ja irgendwo so diese Bilder im Sinn von diesem Schwarz-Weiß, von diesem Nosferatu, wie der damals mit seinen langen Fingern und so weiter. Also man kennt das ja, es hat sich wirklich in das Filmgedächtnis eingebrannt. Filmbegeisterte oder Filmkenner wissen sofort, was gemeint ist. Und jetzt hat Robert Eggers eine Neuauflage gemacht und ich muss gleich voranstellen, Robert Eggers mit seiner Art, Filme zu inszenieren und die Darsteller, die er dafür gecastet hat, da ist irgendwie, das ist einer dieser seltenen Momente, wo so gefühlt im Universum alles gerade zusammenpasst. Also das ist, ich kann es nicht so richtig erklären, aber ich meine, Nicholas Hoult, den haben wir ja zuletzt gesehen als Renfield in diesem Film, wo Nicolas Cage den Vampir spielt. Du kannst dich erinnern, ne? Und Nicholas Hoult spielt ja hier auch wieder mit und Nicholas Hoult, ich muss erst mal ordentlich anfangen. Also, der ganze Film spielt in einer fiktiven Stadt in Deutschland an der Küste. Es sieht verdammt nach Lübeck aus, weil man sieht auch mal das Holstentor und auch so ein paar Sachen. Aber es wird nicht so thematisiert, also es wird ein fiktiver Name genannt dafür. Und Nicholas Hoult spielt einen jungen Mann, der bei, was machen die eigentlich? Die verkaufen, glaube ich, Grundstücke und Häuser, also man würde ja sagen Real Estate oder sowas, also so ein in der damaligen Zeit so Häuser verkaufen und so weiter. Und er bekommt mal von einem weit entfernten Interessenten wird er von seinem Chef hingeschickt, nämlich nach Transsilvanien. Parallel dazu sehen wir aber, dass seine Verlobte oder Frau, bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob die schon verheiratet sind, ich glaube doch, sind schon verheiratet, sie hat immer so ganz komische Visionen. Sie wird gespielt von Lily Rose Depp, Tochter von Johnny Depp, und sie hat immer so ganz komische Visionen schon seit der Kindheit. Das wird auch am Anfang in der allerersten Szene so eine Art Foreshadowing gezeigt, so eine Traumsequenz, wie sie da aus dem Haus geht und dann irgendwie sich draußen hinlegt und ja. Und nachdem sie ihn aber geheiratet hat und er mit ihr zusammen ist, sind diese Traumszenen oder diese schlimmen Träume, diese Albträume sind mehr oder weniger weggegangen. Aber in dem Moment, wo er jetzt nach Transsilvanien geschickt wird und alleine auf Reisen ist und sie alleine lässt, kommen die wieder extrem wieder. Und der geneigte Filmzuschauer und Filmkenner oder Filmkennerin wird es erahnen, wenn er nach Transsilvanien reist, wohin es da gehen wird und wer dieser geheimnisvolle Interessent von dem alten verfallenen Anwesen in der Nähe von Lübeck sein wird, nämlich das ist der Graf Orlok heißt er hier, unser Nosferatu, der Nicholas Hoult reist eben dorthin, erstmal ist eine Riesenreise, er reist da zu Pferd, also nicht Kutsche oder irgendwas und durch Rumänien durch oder durch damalige Rumänien, ich weiß gar nicht, wie das damals hieß, hieß bestimmt noch nicht Rumänien und ja, wirklich seltsame Dörfer und die warnen ihn alle davor und er soll nicht da hochgehen und fremde Sprache und alles. Dann geht er natürlich dahin und das ist alles auch sehr gruselig da in diesem alten verfallenen Schloss. Und dieser Graf ist auch ganz gruselig und er lässt ihn dann irgendwelche Sachen unterschreiben, weil er muss da unbedingt persönlich hin, um die Sachen zu unterschreiben. Diesen Kaufvertrag für dieses alte verfallene Ding in der Nähe von Lübeck. Und er will sich dort niederlassen, der Graf. Er will dort seinen Lebensabend verbringen, so sagt er zumindest. Und ja, dann, nachdem das alles erledigt ist und Nicholas Hoult auch ein paar ganz seltsame Sachen dort erlebt hat auf diesem Schloss, die ich jetzt nicht spoilern möchte, begibt sich dann das, was wir aus diesem Film Die letzte Fahrt der Demeter kennen. Das heißt, der Sarg oder der Sarkophag mit Nosferatu ist unterwegs auf dem Schiff und auf diesem Schiff, da brechen Krankheiten aus. Also irgendwie ist da der Wurm drin, sage ich jetzt mal. Der bringt Unheil über dieses Schiff, dieser Sarg. Und irgendwann gibt es auch eine Meuterei und die wollen da diesen Gast vom Bord haben. Und das klappt alles nicht so. Und dieses Schiff strandet natürlich dann auch an der richtigen Stelle da in der Nähe von Lübeck, auch wo es hin sollte. Und parallel macht sich aber Nicholas Holt auf den Weg zu Pferd von Transsilvanien aus wieder zurück nach Hause, um dort die Leute zu warnen. Er kommt an ein bisschen zu spät, weil dort ist dieses Schiff schon gestrandet und man denkt dann, man sieht, dass es die Pest gebracht hat. Doch ein Pestschiff ist da gekommen und es bringt dann auch die Pest rein. Es sterben ganz viele Leute und dazu noch der Fluch, dass eben Personen verschwinden, die blutleer aufgefunden werden und so weiter. Man kann ja ahnen, worum es dann geht. Und dann kommen wir auch schon so zu dem nächsten Teil, wo dann im zweiten Teil dann auch Willem Dafoe auftritt. Und zwar, der wird als Wissenschaftler hinzugezogen. Ein Schweizer Wissenschaftler, ein Professor. Professor von Franz heißt er. Und der hat aber mittlerweile der Wissenschaft so ein bisschen abgeschworen und hat sich eher so dem Okkulten zugewandt und forscht da in dieser Richtung, in diesen okkulten Dingen. Und großartig gespielt und ich hatte so viel Freude, den da zu sehen. Und der erahnt dann schon, um was es hier geht, also die Wunden sieht und die versuchen dann eben dem Bösen irgendwie den Garaus auszumachen. Und es war, umschiffe hier diverse Klippen, um da nicht zu viel zu verraten, was da noch alles so passiert. Und es ist visuell absolut beeindruckend. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Auf jeden Fall beeindruckender als die anderen Filme von Robert Eggers, die ich kenne. Gerade auch so diese Traumsequenzen, die da gefilmt sind. Und ich fand auch hier, was bei seinen anderen Filmen so ein bisschen mir gefehlt hat. Ich fand, der Film war auch witzig. Also auch wenn man es jetzt von der Story her vielleicht nicht so vermuten mag, er hatte so eine ganz abgefahrene Art von Humor, der durchaus dem Stoff gerecht wird, wenn dann irgendwelche Leute irgendwas besprechen oder Willem Dafoe, der dann mit seinen okkulten Sachen ankommt. Und ich mochte das sehr, diesen wirklich tief schwarzen Humor, der da drin gesteckt hat. Und wer einmal dahin durchdringt, dass er das witzig findet, der wird diesen Film genauso lieben wie ich. Und achso, ich habe noch ganz vergessen, Aaron Taylor-Johnson spielt auch mit. Der spielt quasi den Schwager, wenn ich mich richtig erinnere, von ihm. Und ja, dem seine Familie ist dann auch irgendwann befallen. Und man weiß halt hier auch gar nicht, der macht halt, der Robert Eggers, der Regisseur, der ja auch am Drehbuch mitgeschrieben hat, der macht halt auch nicht Halt davor, auch Hauptfiguren umzubringen. Also das ist, man kann sich nie sicher sein, wer wird das Ende des Films überhaupt erleben, ne? Und das mochte ich auch sehr, dass es so wenig vorhersehbar war. Und
Moment, killt der Hauptcharaktere in dem Film jetzt oder was? Wenn du das so anteaserst.
Nee, ich sag nur, von diesen Hauptfiguren des Films weiß man nicht, wer am Schluss noch überlebt. Also, okay. Ja. Und wie es ausgeht und alles, ne? Und das fand ich auch sehr, 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 sehr gut gemacht. Und ich kann nur auch dazu sagen, die Innenstadtkinos haben diesen Film unterschätzt. Wirklich. Weil wir waren in der 18 Uhr Vorstellung, was jetzt nicht gerade Primetime ist für sowas. Und der Saal war voll. Es war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Und direkt danach kam die reguläre, also die Hauptvorstellung 20.15 Uhr, glaube ich, in einem größeren Saal, der auch ausverkauft war. Und ich glaube, die haben den Film ein bisschen unterschätzt. Ich hoffe mal, dass sie sich jetzt die Besucherzahlen angucken und sehen, die Auslastung von den Sälen und dann vielleicht mal sagen, naja, vielleicht holen wir den Wicked, der ja irgendwie schon seit zig Wochen läuft, vielleicht holen wir den mal aus dem großen Saal, wo vielleicht nicht mehr so viele drin sind und packen da mal Nosferatu rein, weil man hat es ja schon an den Einspielergebnissen von den USA gesehen, der ja durch die Decke gegangen ist, also trotz seines geringen Budgets hat er ja schon irgendwie 40 Millionen eingespielt gehabt, was für den wahnsinnig viel ist für den Film. Und das war ja nur so die erste Momentaufnahme und der geht ja erstmal richtig jetzt auf Reisen durch die ganze Welt. Deswegen, ja, also ich kann euch nur Daumen drücken, dass ihr den Film in einem großen Saal ordentlich mit Ruhe schauen könnt und dass es da nicht zu voll ist. Aber ich war überrascht, es ist ja immer so, wenn man in eine normale Vorstellung geht, in Anführungszeichen normal, ist ja immer die Frage, was hat man da für Klientel drin? Und das Klientel, was wir drin hatten, war echt gut. Also es waren jetzt nicht so diese typischen, sag mal so Samstagnachmittag Actionfilm-Besucherinnen oder so da drin, sondern waren wirklich alle gespannt, was der Film bringt und waren auch, zumindest gab es keine dummen Kommentare oder irgendwelches komisches Gelächter oder irgendwas, sondern war wirklich gut. Deswegen, also von mir eine große Empfehlung. Ich mochte den Film sehr, wie man vielleicht heraushört. Und ich liege da tatsächlich auch so bei 8,5 von 10 bei dem Film. Ja. Hallo?
Ja, voll okay, aber
ich dachte, du warst
weg. Ich habe irgendwie trotzdem so nicht irgendwie Lust bekommen, ihn zu sehen, sage ich dir ganz ehrlich.
Ich weiß, ja, du musst ein bisschen Fable dafür haben.
Ja, holt mich gerade nicht so hinter der Heizung vor. Deswegen.
Es war ja keine Sneak, wo wir beide irgendwas vorgesetzt bekommen, mit dem wir klarkommen müssen, sondern ich bin ja gezielt da reingegangen. Und wie gesagt, ich mag die Robert Eggers-Filme. Ich mag diese ganzen Vampir, Nosferatu, die düsteren Sachen, mag ich sowieso gerne. Deswegen, also das war für mich eigentlich, ja, ich habe schon fast damit gerechnet, dass mir der Film gefallen wird, aber dass es mir so gut gefallen wird, hätte ich auch nicht gedacht. Deswegen, ich gucke gerade hier bei Moviepilot, habe ich ein bisschen nach unten gescrollt. Da sind gerade ein paar Leute aus dem Film rausgekommen, also hier 8 Punkte, 8 Punkte, 9 Punkte, 9 Punkte. Sehr cool, unheimlich gut gemacht, Kameraführung, Besetzung und vor allem die Atmosphäre sind klasse. Der mit Abstand beste Dracula-Film schreibt hier Ghost Train, 9 Punkte. Also ich kann es auch nur sehr empfehlen. War auch, ja, nee, ich sag's jetzt mal nicht, das wäre ein Spoiler. Nee, okay. Aber geht mal rein, Nosferatu. Ich bin dann gespannt, wenn wir nächste Woche dann die Einspielergebnisse sehen und die Kinocharts von dem Film, was uns da, wo der sich da ungefähr platzieren wird, bin ich echt gespannt. Jetzt gucken wir erstmal in die Charts vom vorhergehenden Wochenende und in die Neustarts.
Kinocharts und Neustarts.
Platz 5, das ist jetzt hier das Weihnachtswochenende, also da fehlt hier noch, fehlen die neuen Kinostarts, ist Anora, deutschlandweit.
Anora, dann auf Platz 4, der Will der Roboter.
Ja, Platz 3, Wicked.
Okay. Platz Nummer 2, Vaiana 2.
Platz 1, Mufasa, der König der Löwen.
Da habe ich gehört, dass er richtig toll sein soll übrigens.
Ja, das ist vielleicht aber sowas, da zieht mich eher Nosferatu ins Kino als ja, Mufasa. Gut. Aber jeder wie er mag.
Natürlich.
Genauso wie Wicked oder so. Zieht mich auch nicht so unbedingt.
I want to see you sweat.
Hyper. was läuft ein schönes an? Gucken wir doch mal, wenn ich meinen Tab finde. Hier, oh, den hast du gesehen, da musst du vielleicht mal was sagen. Oh, nee, den haben wir beide nicht gesehen. Stimmt.
Bestellungen hier.
Ich habe nur gewusst,
We Live in Time, das Liebesdrama mit Andrew Garfield und Florence Pugh.
Ja, da waren wir beide nicht in der Sneak. Lief in der Sneak Preview, kam sehr gut an, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Dann ein Biopic über Wladimir Putin läuft an. Ein kritisches Biopic. Heißt auch Putin. Geht.
Ich glaube, den gibt es in Russland nicht zu sehen. Ich lehne mich mal aus dem Fenster.
145 Minuten, ja, wird wahrscheinlich nicht in Russland laufen. Und in befreundeten Ländern.
Dann startet noch September 5, Drama über den Terroranschlag am 5. September 1972 bei den Olympischen Spielen in München.
Da sah der Trailer echt gut aus. Und das ist ja auch von einer guten Produktionsfirma und alles. Also der hätte mich echt interessiert mit 90 Minuten. Spielzeit hätte ich den gern.
Drama-Woche kann das sein? Hm? Ist irgendwie Drama-Woche?
Weiß nicht. Also,
naja, We Live in Time, Drama. September 5, Drama. Das nächste?
Das Mädchen mit der Nadel.
Drama.
Ein dänisches Drama über die wahre Geschichte der Serienmörderin Dagmar Overbier.
Ja, und dann kommt ein schwarzhumoriges österreichisches Drama um eine Militärsfamilie. Milliardärsfamilie mit einigen düsteren Geheimnissen, nämlich Vini, Vidi, Vicky.
Und Shikun in israelische Theaterstückverfilmung in 20 Personen, die einem riesigen Sozialwohnungsprojekt in der Negev-Wüste leben. Drama.
Auch ein Drama.
Ja, ist vielleicht jetzt die düstere Jahreszeit.
Die Dramawoche. Drama, Baby.
Düstere Jahreszeit. Ansonsten läuft ja noch so Bernd der Bär, Mission Mars und sowas. Und Better Man, Robbie Williams Story, da habe ich nur Gutes gehört. Das sind ja wahrscheinlich keine Dramen. Okay, dann sind wir durch mit den Charts und Neustarts und schauen mal rüber zu den Serien.
Serien.
Wir hatten schon im Vorgespräch ein bisschen über die zweite Staffel von Squid Game gesprochen, mit der ich mich so ein bisschen schwer tue. Also ich habe jetzt irgendwie ein paar Mal angefangen. Der Chris hat sie komplett durchgeschaut und will mich jetzt überzeugen, warum ich da auf jeden Fall weiterschauen muss.
Wie du deine Zeit einteilst, obliegt ganz dir. Ich habe aber komplett tatsächlich Squid Game 2 jetzt fast schon durchgesuchtet für meine Verhältnisse. Also jetzt höre ich gerade im Hintergrund etwas Drama, ich weiß nicht, ob man es hört. Squid Game 2, also die Fortsetzung des Überraschungserfolges, nenne ich es mal. Squid Game, das dann auch so eine richtige Show, noch Game-Show mitbekommen hat auf Netflix, wo es eben darum geht, dass 456 Leute bei einem Spiel teilnehmen und wenn du verlierst, wirst du halt über den Haufen geballert oder stirbst du auf jeden Fall. War ein Riesenerfolg und ist jetzt eben die Fortsetzung davon. Und es geht quasi nahtlos weiter an die erste Staffel. Und zwar ist die Nummer 456, oh Gott, jetzt, man verzeihe mir meinen koreanischen Namen. Ich kriege die Namen nicht. Ich habe die Nummern gemerkt. Und Gott, wie heißt er?
Wen meinst du? Unseren Hauptdarsteller.
Ja. Oh. Ach, ist egal. Die Nummer 456 möchte auf jeden Fall mit all dem gewonnenen Geld, das er hat, das Spiel stoppen und setzt da alles dran und setzt da auch so eine Gruppe Männer drauf an, die ganzen Stationen, die ganzen U-Bahn-Stationen nach eben dem Typ absuchen, der die Spiele holt, der die Spiele einlädt, die Spieler und solche Sachen. Ja, Song Ki-hoon, danke. und ja, er versucht halt dem Ganzen auf die Schliche zu kommen. Man sucht es, also nicht nur er versucht das, sondern auch der Polizist aus der ersten Staffel, dessen Bruder den Spielleiter gibt, der angeschossen wird und von der Klippe fällt und was weiß ich was, auch der macht sich auf die Suche und deren Wege kreuzen sich und sie wollen eben die Insel finden, wo das alles stattfindet, um diesen Wahnsinn zu stoppen. Das ist so ihre Aufgabe, die sie sich gesetzt haben. Und wie es eben so ist, die 456 kommt dem Ganzen sehr, sehr nahe und wird nochmal in das Spiel eingeladen und steigt dann dort eben wieder mit in die Runden mit ein und sagt natürlich, hey, ich kenne schon das, ich weiß, worum es geht, aber es ist wie immer, man ist einfach, es gibt Menschen, die brutal geldgierig sind, die alles dafür tun, dass sie an schnelles Geld kommen oder irgendwie an viel Geld kommen, weil dann ist man ja alle Sorgen und alles los. Und dementsprechend entwickelt sich eine ganz eigene Dynamik, eine andere Dynamik als beim ersten Mal, als alles noch neu war. Diesmal weiß man ja ungefähr, was kommt oder was auch passieren wird. Nur, ja, gibt neue Spiele und alles. Und eben dieses Zwischending mit, okay, wie können wir das Ganze beenden? Und wie kann ich es von innen heraus beenden? Und was passiert mit denen, die außerhalb aktiv sind, um eben da auch diese Insel zu finden? Und das, was außerhalb passiert, das wird, je länger die Serie geht, desto mehr schleicht sich das so ein bisschen aus und wird wirklich nur noch so eine Nebenquest, weil es geht hauptsächlich um das, was innen drinnen passiert. Und wer da was drin hängt und welchen Ideen man hat und wie sich diese Gruppendynamiken entwickeln können und die Ansichten und wie wenig ein Menschenleben wert sein kann, plötzlich auch da für andere, ist sehr, sehr, sehr cool dargestellt. Also es wird sehr, sehr spannend. Es wird ein bisschen, ja, als Videospieler regt man sich ein bisschen drüber auf, weil ich sag nur, Leute, looten. Das geht manchen leider ein bisschen ab. Aber ansonsten entwickelt sich wirklich eine sehr, sehr tolle Dynamik in der Serie. Und ich war voll drin. Ich habe voll mitgefiebert, weil ja, man möchte schon irgendwie, man wünscht dem schon irgendwie den Erfolg, den man hat. Sympathisiert dann auch mit den Leuten, denkt auch nur so, oh Gott, ach komm, jetzt da. Und es stellen sich tatsächlich diesmal nicht so arg viel Dubbelige an. Also es sind, die Charaktere sind ganz cool gewählt und alles. Auch da schreckt man nicht davor zurück, vermeintliche Hauptcharaktere einfach auszulöschen. Das nenne ich es mal so. Und ja, wie gesagt, wer mit wem, warum und wie und was und überhaupt, wär viel zu viel verraten. Ich kann nur dir, Erik, sagen, schau auf jeden Fall weiter. Ich hab's nicht bereut, weiterzuschauen. Ganz im Gegenteil, ich hab's tatsächlich sehr, sehr gefeiert hinten raus. Ich fand's richtig, richtig gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bloß das Einzige ist, das Ende. Damit bin ich nicht hundertprozentig gerade aktuell einverstanden, weil es sehr, sehr viel Spielraum lässt, sagen wir es mal so. Und im Jahr 2025, also in diesem Jahr, wird die dritte Staffel, die finale Staffel folgen. Das heißt, es geht auf jeden Fall noch weiter. Aber mit wem und wie, das verrate ich natürlich nicht.
Ja, dass das Ende irgendwie nicht so berauschend sein soll, das flog bei mir schon in der Filterbubble mal rum.
Was heißt berauschend? Wie gesagt,
das ist ja so. Nee, ich hab ja extra versucht, nichts zu lesen. Ich habe nur gelesen, schnell weitergescrollt. Ich kann jetzt nicht sagen, warum, weshalb, wieso. Also deswegen, ja. Nee, ich habe es jetzt irgendwie ein paar Mal in Anlauf genommen dafür. Ich fand es irgendwie am Anfang, da gab es ja die Szene, wo sie dann russisch Roulette spielen. Das war alles so, kennst du den Film, Die durch die Hölle gehen? Das war einfach geklaut. Also die komplette Szene war einfach geklaut. Und ich fand, da war so viel, was nicht der originalen IP von Squid Game entspricht, war irgendwo anders her geklaut. Also wirklich, da waren ganze Szenen, die waren komplett so geklaut von anderen Filmen, also hauptsächlich westlichen Filmen, wo sie wahrscheinlich denken, hey, das war cool bei denen und das kennt man vielleicht da in Korea nicht so. Und und es war halt, ich fand es halt auch so dusselig, weil die Leute, die da drin sind, ich meine, die sehen, dass andere Leute sterben bei dem ersten Spiel. Ja, wirklich sterben. Und dann so sagen so, ja, vielleicht, ich kann es ja schaffen. Und hä, ja, Leute, ey, das geht auf Leben und Tod. Das war jetzt, du hast Glück gehabt, dass du das erste Spiel überlebt hast. Ja, warum votest du jetzt nicht dafür, dass es abgebrochen wird und so?
Genau das ist es halt.
Das ist halt so dusselig.
Ja, natürlich, aus deiner Sicht, aber aus deren Sicht eben nicht, weil die sagen, oh, wir wollen das Geld und oh, wir machen nur noch ein Spiel.
Ja,
nur
aber dieses eine dann, Spiel, dann hören wir auf. Dann reden die gleich zusammen, so drei, vier Leute, so, ja, lass uns da hier, aber hey, es kann ja nur einer am Schluss gewinnen, alle anderen werden sterben. Ja, ich meine.
Ja, ach so, ja, guck, und genau das ist der Punkt.
Das haben sie ja auch mittlerweile gesehen, dass so ist, aber trotzdem reden die noch so, ja, lass uns bis zum Ende und lass uns das gewinnen. Nee, geht ja gar nicht.
Nein, sie wollen ja nicht alles gewinnen sondern am Ende, sondern einfach nur sagen, hey, so und so viel, also ganz arg viele von denen sind ja auf diesen Trichter mit, hey, wir machen so und so viel Spiele, dann haben wir so und so viel Geld, das reicht dann für jeden, dann sind wir alle glücklich. Ja, darauf läuft es gerade teilweise hinaus.
Jedes Mal das Leben aufs Spiel. Und,
ja, natürlich.
Nee, für mich war das alles so, was bei der ersten Folge oder bei der ersten Staffel war das noch halt so neu, die wurden alle da reingeschmissen. Die sind mehr oder weniger, es gab ja so ein bisschen Vorgeschichte, wie die dazugekommen sind mit den Umschlägen, mit dem Spiel und dann da reingekommen sind. Aber dann spielte sich das alles da drin ab und jetzt
fand ich ja, krass, es alles geht ist, aber dann rüber wieder.
Dass, ja, ja, ich weiß, ich guck's ja auch noch abspielt. Weiter. Ich guck's auch noch weiter. Aber es hat mich halt jetzt hier mehrfach rausgebracht, wo ich, ja, oh Gott, das ist dämlich und ach, das ist geklaut und das hätten sie besser machen können. Und da waren so viele Sachen dabei, wo ich dachte, oh nee, es hat mich jetzt nicht ja, so aber richtig.
Dass es dämlich ist, kann ich dir echt nicht widersprechen, weil es ist tatsächlich dämlich. Aber das wollen die so. Also es gibt tatsächlich welche, die wollen das so und.
Ja, vielleicht will ich das dann nicht schauen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich gucke es auf jeden Fall noch zu Ende. Ist ja auch ein Riesenerfolg wieder mal für Netflix. Und ist ja immer noch, ich gucke gerade hier in die Scores hier, ist gerade Platz 1 immer noch weltweit. Also ist ja riesiger Erfolg. Aber ich sehe auch hier bei IMDb die Bewertungen der einzelnen Folgen. Die ist sehr unterschiedlich. Also ist zum Beispiel die erste Folge 8,3, die zweite Folge nur noch 7,5, die dritte wieder 8, dann 8,4 und die fünfte wieder nur 7,6 und dafür ist die sechste Folge mit 9,2. Also anscheinend ist die sechste Folge, bis dahin sollte ich auf jeden Fall mal schauen, weil danach fällt es wieder ab. Dann 7,9, 7,8, 7,5.
Ja, wie gesagt, ist...
Ich gucke auf jeden Fall noch weiter, klar. Ich will jetzt auch wissen, wie es weitergeht. Ich habe schon so weit geguckt. Ich finde es trotzdem schwächer als die erste Staffel, wenn ich das mal so sage.
Es ist halt kein dieser Überraschungseffekt mit den ganzen Spielen und allem. Das fehlt, klar. Aber das ist ja normal. Aber ich finde es dahingehend trotzdem eine gute Weitererzählung.
Ja, gute Weitererzählung auch bei Skeleton Crew Star Wars. Ich glaube, jetzt spielen wir mal kurz mal einen Spoiler-Tag ab wieder mal.
Achtung, Spoilerwarnung.
Aktuelle Folge, die ja ungewöhnlicherweise am 31. kam und nicht am 1. Normalerweise war es immer Mittwoch. Und die nächste Folge kommt auch am 7. und nicht am 8. Also die wechseln irgendwie jetzt von Mittwoch auf Dienstag, glaube ich. Nee, Quatsch. Die nächste Folge ist dann 7. in den USA, ist doch wieder 8. bei uns, ja. Ah ja, Mensch, das wird ja jetzt Star Wars, Skeleton Crew. Also wir haben es gleich wieder geschaut gehabt, hier zu Hause. Und ich fand es sehr schön gemacht. Hast du den Monkey Island Soundtrack erkannt?
Ja, habe ich.
Sehr schön.
Wobei ich ehrlich sagen muss, ich fand die Folge diesmal gut, aber es war schon stärkere Folgen dabei.
Ja, es hatte nicht viel Content diesmal. Es war eher so ein, wir reisen dahin und dorthin. Es war so eine Brückenfolge.
Und das fand ich ein bisschen schade.
Ja.
War auch relativ schnell rum. Wir gingen ja bloß eine halbe Stunde oder so.
Aber es kann ja auch nicht immer volle Kanne.
Und doch.
Es kommen ja noch zwei Folgen, glaube ich. Warte mal. Zwei Folgen kommen. Und, da kann er nicht, also ja, das ist ja, kann er nicht immer volle Kanne.
Doch.
Doch.
Falsch nicht?
Also bei
vor allem, wenn nur noch zwei Stück kommen, dann erwarte ich schon noch ein bisschen mehr.
Sagen wir so, bei den letzten zwei Folgen ist das Drehbuch wieder von den beiden, von Christopher Ford und John Watts, die auch die ersten Folgen gemacht haben, das Drehbuch. Deswegen, mal schauen. Was uns da erwartet.
Also die fangen das alles wieder ein.
Bin ja mal gespannt, ob sie dann zurückfinden nach Adatin und wie und was. Und
ich denke schon. Ich
was glaub, da alles passiert. Auf jeden Fall eine sehr schöne Serie, insbesondere auch so über die Weihnachtszeit. Kann man auch schön mit Kids gucken. Mit eurer Kleinen geht es noch nicht, die ist noch ein bisschen zu klein. Aber wenn ihr größere Kinder habt, sehr schön. Wie gesagt, mein Junge ist auch voll begeistert, freut sich immer, wenn da eine neue Folge kommt, die wir zusammen gucken, unten am großen Fernseher. Können wir gar nicht so viel, Mensch, hätten wir gar keinen Spoiler-Text so richtig gebraucht. Jetzt gehen wir mal wieder raus hier.
Achtung.
So. Was haben wir denn noch so im Angebot? Die Serie Neustarts natürlich. Ich werde mich mal versuchen, ein bisschen kurz zu fassen. Die ich rausgepickt habe. Es startet eine Serie neu, die heißt Gary Starr. Die startet am 9. Januar. Das ist auch bald. Die startet auf Amazon Prime. Das ist eine deutsche Comedy-Serie. Und hier geht es um einen erfolglosen Musikproduzenten mit großen Träumen. Und der strebt danach mit seiner unerfahrenen Band, bestehend aus Bowlingbahn-Mitarbeitern, den Deckendorfer Song Contest zu gewinnen. Und unter anderem spielt da Robert Stadlober mit, den man ja auch aus diversen Filmen kennt, Franziska Winkler, Lars Rudolph. Und ich habe schon mal den Trailer und so ein paar Produktionsnotizen gesehen, die uns die Firma zugeschickt hat, hier über den Presseverteiler. Das sieht schon sehr witzig aus, da muss ich unbedingt mal reingucken. Und startet am 10. Januar auf Prime Video. Dann startet eine Dramaserie. Jetzt muss ich kurz gucken, wo die startet. Auf Prime Video auch. Die heißt On Call. Das ist eine Polizei-Dramaserie. Und zwar scheint das immer so der Fall der Woche zu sein. Halbstündige Folgen, die zwei Beamte auf der Streife in Long Beach begleiten, die dann immer auf einen Funkspruch reagieren und irgendwelche Sachen lösen, Fälle lösen, irgend sowas. Also es klingt jetzt von der Beschreibung her nicht so, als wäre da so ein übergreifender Spannungsbogen. Ist ja vielleicht auch mal ganz nett, dass man so abgeschlossene Folgen hat. Dann startet auch noch eine Serie, die heißt American Primeval. Und es gab mal so eine Serie Primeval mit so, so Urzeitwesen oder sowas. Ich dachte erst, darum geht's, aber nein. Es geht um die Besiedlung Amerikas, eine neue Netflix-Serie. Und zwar geht es da um die Besiedlung des Wilden Westens im Jahre 1857, wo alle möglichen Kulturen aufeinandertreffen, wo quasi die Siedler auf die amerikanischen Ureinwohner treffen und mit denen Beef anfangen und von irgendwelchen Hungersnöten, weil sie nicht genügend zu essen haben, bis hin zu kriegerischen Auseinandersetzungen soll das alles thematisieren. Klingt auch nicht uninteressant. Es gab ja diverse Serien, die in dem Bereich spielen, hauptsächlich Paramount-Serien, die sehr erfolgreich waren. Und jetzt versucht es Netflix nochmal mit so einer Serie aus der Richtung. Bin gespannt. Das waren meine Serientipps für die kommende Woche bis zur nächsten Folge. Und haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, ja, ne? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Das machen wir auf
Top
jeden Fall
noch. Und Flop. Top und Flops 2024. Warte mal gucken, ob ich hier auf meinem Soundboard irgendwas Cooles habe, um das einzuleiten hier. Nee, das nicht. Das wäre eher für die Flops. Was ist ein Musikbett? Nee, das wäre auch nicht. Egal. Top und Flop-Film. Die Kate hat uns ihre auch zugeschickt. Und ich würde sagen, ich fange mal mit Top, unserer Top-Liste an, ja? Bist du dabei?
Ja.
Top-Liste, hast du deinen Zettel parat?
Ich habe alles sagen, da, ja.
Ich bin bei mir. Ich konnte es nicht zusammenkürzen. Ich habe so viele gute Filme anscheinend dieses Jahr gesehen. Und ich könnte natürlich meine Top 3 nur nennen, aber ich möchte wenigstens die sogenannten Honorable Mentions auch mit erwähnen. Das heißt, die Platz 4 bis 10 möchte ich zumindest mal erwähnt lassen, die mir dieses Jahr 2024 sehr gut gefallen haben. Ich ratte es immer durch. Platz 10 wäre Schock, der Film, der mich sehr bewegt hat in der Sneak Preview mit Dennis Moschito. Platz 9, A Great Place to Call Home. Vielleicht kannst du dich erinnern, da war es um den, der Mann, wo dieses UFO im Garten strandet und ja, wo es dann noch so einen speziellen Twist gibt. Du kannst dich erinnern, oder?
Ja.
Den fandst du auch sehr gut. Dann ja, die 8, den hast du nicht gesehen, Emilia Perez. auf jeden Fall muss der in meine Top-Liste rein, weil der hat mich sowas von umgehauen. Platz 7, Long Legs, der mich auch extrem positiv bewegt hat. Dann Platz 6, unser Kinodate Alien Romulus. Den fand ich auch super. Ich mag ja die Alien-Filme und der war richtig gut. Schön wieder so das Oldschool-Gefühl. Platz 5, A Killer Romance, den wir in der Sneak Preview hatten, der mich umgehauen hat. Richtig gut. Platz 4, auch eine Sneak Preview, Strange Darling. Der hat mich so umgehauen von der Art, wie es gedreht war, wie es erzählt war. So, die mussten auf jeden Fall erwähnt werden. War da schon was dabei von deinen oder?
Sage ich nicht.
Okay.
Dann ich find's nur immer wieder lustig. So, hey, lass mal Top 3 machen und Erik, hier ist meine Top 10.
Ja, ich habe ja geschrieben, hätte ich Strange Darling rausstreichen sollen, nicht erwähnt lassen, Longlegs, Alien Romulus? Nee, das geht nicht. Musste ich auf jeden Fall erwähnen. Also, mein Platz 3 in der Liste ist Civil War. Ich gucke mal bei der Kate rüber. Bei der Kate ist es If, imaginäre Freunde. Der hat es bei mir nicht in die Top 10 geschafft. Was ist denn bei dir der drittplatzierte Top-Film des Jahres 2024?
Here.
Here? Fandst du so gut, ja?
Fand ich sehr, sehr cool, ja. Hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen.
Okay, cool.
Soll ich es reintragen?
Von Robert Zemeckis mit Tom Hanks. In der Hauptrolle, ja. Quasi das Team von Forrest Gump wieder beisammen. Ja, da war sehr gut, das stimmt. Eigentlich müsste der bei mir auch bei Honorable Mentions mit rein. Vielleicht Platz 11 oder so.
Guck, schon geht's los.
Dann Platz 2 bei mir ist der wilde Roboter. Der hat mich so positiv bewegt und das war eine der wenigen Male in der Sneak, dass wir einen Film in der Sneak Preview hatten, wo ich sofort danach gesagt habe, da muss ich mit irgendjemand aus der Family unbedingt nochmal rein. Das quasi Weiterempfehlung 100%. Und da war mir ja dann direkt, nachdem der dann lief, war ich mit meinem Sohn dann drin und dem hat er auch super gefallen. Und der funktioniert auf so vielen Ebenen gut. Bei der Kate auf Platz 2 ist Carry On, der jetzt kürzlich erst auf Netflix? Ja, Netflix gestartet ist, genau. Den fand ich auch sehr gut. Und bei dir, Platz 2?
Platz 2 ist bei mir One Life.
Oh ja, der war auch sehr gut. Du hast hier schon ein bisschen die arthausigen Sachen, ja? Du willst jetzt ein bisschen dein Image pflegen hier.
Wenn du wüsstest, was bei mir noch unter Nennenswert steht.
Ja, One Life mit, Dings hier, der quasi die Kinder rettet im Zweiten Weltkrieg super. Und dann der eingeladen richtig, wird richtig in die Sendung.
Anthony Hopkins.
Ja, ich sage ja, wir hatten dieses Jahr, auch als ich die Liste gemacht habe, beste und schlechteste Sneak, das Voting, wir hatten dieses Jahr wirklich viele sehr, sehr gute Filme in der Sneak. Also man kann es nicht anders sagen. So diese Durststrecke nach Corona, wo man irgendwie so aus dem unteren Regal noch was genommen hat, damit man das Sneak was zeigen konnte, ist vorbei. Jetzt kommen wirklich die guten Sachen. Platz 1 bei mir, 2024, hat ja auch Oscar gewonnen. Also es war eigentlich ein Safe Bet. Und hat mich sehr bewegt, der Film. Und habe ich auch mittlerweile auf Blu-ray hier stehen. The Zone of Interest über... quasi die Familie über den Herrn, wie heißt er, der Herr Goethe, der Auschwitz beaufsichtigt und seine Frau, gespielt von Sandra Hüller, der großartigen Sandra Hüller, die ja auch bei Anatomie eines Falls schon sehr, sehr gut gespielt hat. Ja, mal gucken. So, die Kate hat Civil War übrigens Platz 1. Da gab es schon die erste Überschneidung, ja?
Ja, und jetzt kommt's. Spannend, ne? Was denkst du denn, was bei mir auf Platz 1 ist?
Na, irgendein Film mit Ana de Armas, würde ich sagen.
Ja, genau. Natürlich, ein John Film Wick, mit Ana de Armas. Auf Platz 1. Der wilde Roboter ist bei mir auf Platz 1.
Ach so, nee. Na, das ist doch top. Also, das ist jetzt, ja, war super, der Film.
Ja, ich habe noch bei Nennenswert habe ich noch Deadpool 3, To the Moon, oh, ja. Fall Guy und Arthur der Große. Die fand ich alle richtig gut dieses Jahr.
Ja, stimmt. Also, wie gesagt, das waren ja auch, nennen Sie nochmal, also Arthur der Große, Fall Guy und?
To the Moon.
Alles drei Sneaks, ne?
Ja. Alles drei Sneaks.
Also wirklich, wenn ihr diesen Podcast hört und wart vielleicht noch nie in der Sneak Preview in Stuttgart, geht da mal hin. Ihr seht wirklich gute Filme. Also das letzte Jahr 2024 sollte euch da Beispiel sein. Hast du Flops? Weil die Kate hat keine Flops
gelesen. Ich habe Flops, ja.
Ja, okay. Flop, wo fängt es bei dir an? 3 oder?
Ich kann 4 machen. Ich habe nicht einen nennenswerten, hätte ich noch.
Okay, ich habe auch einen Nennenswert. Platz 5 ist bei mir Planet der Affen, New Kingdom. Flop 2024. Großer Flop 2024, aber den habe ich schon so erwartet. Deswegen hat er es bei mir in die Flop-Liste leider nur auf Platz 4 geschafft. Ist Rebel Moon, der zweite Teil, Part 2.
Habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich nicht mithalten. Ja. Platz 4 wäre bei mir Bagman.
Fandst du so schlecht, ja. Okay, also Flop. Ich habe ein bisschen Mut zum Trash, von daher. Ja. Platz 3 Flop ist bei mir Der Schacht 2. Was war das für eine Scheiße, ey? Das war ja, nachdem der erste
Platz
Teil.
Platz 3 ist das bei dir?
Ja, Flop 2. Flop 3.
Sozusagen. Flop 3.
Ja, Der Schacht
2. Lustig, 3. Ist bei mir nämlich auch Flop 3.
Ja.
Der Schacht 2, was für eine Scheiße, ja.
Ja, nachdem der erste Teil vom Schacht ja doch irgendwie cool war und interessant, und aber der ist ein Müll. Also, vor allem, wenn der Weg so geebnet ist, wenn du einen zweiten Teil rausbringst, nachdem der erste Teil so gut war und erfolgreich war weltweit, und du bringst dann so eine Scheiße raus. Also, ja, naja. Platz 2 bei den Flops 2024 ist bei mir Joker, Fui Adieu. Ui. Also der zweite Teil vom Joker, der ja wirklich Big Budget Trainwreck war. Also man kann es nicht anders sagen. Der erste Teil hat uns in der Sneak damals auch super begeistert, hat uns total mitgenommen, tolle erzählte Geschichte. Und der zweite Teil ist so ein Müll. Also wie kann man so daneben hauen?
Ich habe auf Platz 2 First Shift.
Ja, den habe ich nicht gesehen.
Ja, aber das wäre sonst wahrscheinlich bei dir auf jeden Fall.
Ich enthalte mich da jeglicher Äußerung. Uwe Boll neigt zu zu physischen Auseinandersetzungen, muss man sozusagen. So, vielleicht schaue ich den deswegen auch nicht, um dann nicht zu sagen, den fand ich nicht cool. ja, nee, Spaß beiseite. Und quasi Flop 1 habe ich kurz vor Ende des Jahres noch geschaut. Den habe ich mir aufgehoben. Ich habe, glaube ich, hier in der Sendung nicht drüber gesprochen. Ich habe mir den gekauft gehabt hier, also konntest du ja ausleihen online. Ich habe gedacht, ja, den neuen Scorsese-Film, wahrscheinlich visuell absolut beeindruckend. Und da hebe ich mir so zwischen den Jahren, hebe ich mir dann auf. Da kann ich den in Ruhe mal gucken, weil ich wusste, der geht sehr lang. Und der geht irgendwie 3 Stunden, hier 2 Stunden 18 sehe ich gerade, kam mir vor wie 3 Stunden mit... In der Hauptrolle mit Adam Driver, mit Giancarlo Esposito, mit Shia LaBeouf, mit Aubrey Plaza, Lawrence Fishburne, wirklich Dustin Hoffman, ey, Jason Schwartzman, wirklich ein illustrer Cast, Big Budget, Riesending. Francis Ford Coppola hat den schon seit Jahren in der Mache, den Film geplant, dran rumgeschrieben, gewartet, bis die Zeit passt, und ich habe gedacht, ja, die Bewertungen, die man hier so gesehen hat, ja, mein Gott, die haben es halt nicht kapiert. Die sind halt, sie konnten sich da nicht öffnen, irgendwie, keine Ahnung. Und das war so ein Riesenhaufen Scheiße. Also man kann es nicht anders sagen. Ich habe mich so geärgert, dass ich dieses Geld ausgegeben habe für das Ausleihen. Und ich habe den Film, also ich habe versucht, diesen Film zu verstehen, aber der ist einfach nicht zu verstehen. Also der versucht offensichtlich den Fall Roms, also die Dekadenz vom alten Rom in die heutige Zeit zu übertragen, aber scheitert auf allen Ebenen. Und als ich dann gelesen habe, dass Francis Ford Coppola seinen Darstellern freie Hand gelassen hat bei den Dialogen, und das merkt man auch, das ist null Zusammenhang, sind zusammenhanglose Szenen, die nicht funktionieren. Es ist so ein Big-Budget-Trainwreck, also für mich die absolute Enttäuschung, die ich jetzt zum Ende des Jahres gesehen habe, hat Joker 2 abgelöst. Megalopolis, ey, was für ein Dreck. Also,
klingt sehr gut. Bei musst mir auf Platz. Ja, total. Dann guckst du aber auch den Platz 1 von mir an. Mein Platz 1 ist Cash Out. Was habe ich mich über diesen Film aufgeregt?
Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Der war doch irgendwie mit Sylvester Stallone oder sowas, ne? Oder?
Nein, mit John Travolta.
John Travolta, ja, genau.
Was für ein Dreck. Oh mein Gott. Okay. Entschuldigung, also. Wenn ich das so,
hui.
Da muss ich auch mal ganz klar sagen, nee. Die Lebenszeit hätte ich gerne wieder.
Oh ja. Also wenn ich so deine Flops, ja, Cash Out First Shift, ja. Ich glaube, ich gucke mir da mal rein, um das mal, damit ich wieder die guten Filme. Bei mir ist, ich meine, Cash Out und First Shift, das sind, glaube ich, keine so Big-Budget-Produktionen. Da hat man halt irgendwie bekannten Namen genommen und da ein bisschen was davor gespannt. Und ich glaube, so viel Geld ist da nicht. Bei mir sind es eher.
Du kannst aber auch ohne viel Geld gute Filme machen.
Ja, auf jeden Fall, siehe Clerks oder so. Aber bei mir ist halt, ich finde es halt umso enttäuschender, wenn viel Geld da ist und gute Darsteller da sind und es wird trotzdem vor der Wand gefahren. Deswegen, das ist so meine absoluten Flops wie Planet der Affen, Rebel Moon, Megalopolis, Joker. Das finde ich noch viel schlimmer, als wenn man mit wenig Budget sagt, okay, man kriegt es nicht ganz so hin und ja, man muss da Kompromisse machen. Na gut, das waren unsere Flops. Und ihr da draußen, wenn ihr das hört, was waren so eure Flops? Haben wir irgendwas vergessen in unserer Liste? Oder Tops vor allem auch. Schreibt es als Kommentar auf kinocast.net, bitte. Ich bin sehr gespannt. Wir haben aber noch Serien.
Und die waren auch ganz schnell jetzt, oder?
Ganz schnell. die Top-Serien-Staffeln. Also wir reden jetzt über die jeweils aktuelle Staffel des Jahres 2024. Ihr beide habt eine Top 3, glaube ich. Ich muss dann noch 2 Honorable Mentions machen. Nämlich einmal Blue Eye Samurai. Gibt es nur eine Staffel, fand ich extrem gut, habe ich dieses Jahr geschaut. Wirklich tolle Serie auf Netflix. Unbedingt anschauen, Anime-Serie über das alte Japan, die aber extrem aktuell ist von den Themen her. Und From, die Serie auf Paramount Plus, die von den Lost-Machern gemacht ist, wo auch Harold Perrineau mitspielt, der bei Lost den Michael gespielt hat, die auch sehr lostig ist, die Serie. Die Staffel 3, absoluter Hammer, wirklich sehr gut. Okay, wir machen mal weiter. Platz 3. Die Kate hat hier Squid Game, die absolute, die aktuelle Staffel. Muss ich wahrscheinlich doch mal reinschauen, noch weiter.
Ist bei mir ein Honorable Mention auf jeden Fall, Squid Game.
Okay.
Hat sich in die Top 3 geschafft.
Ich habe auf Platz 3 Star Wars Skeleton Crew, weil da kann ich noch kein abschließendes Urteil, vielleicht geht es ja noch höher. Aber zumindest aktuell würde ich sagen Platz 3. Was hast du?
Auf Platz 3 hat auch sich da durchgesetzt und hat knapp auch Tulsa King geschlagen.
Die aktuelle Skeleton Staffel, Crew, die ich noch nicht gesehen habe. Okay, da muss ich die auf jeden Fall schauen.
Skeleton Crew ist bei mir auf 3.
Okay. Was war jetzt mit Tulsa King?
Das hat es auch nicht reingeschafft, so, aber nur knapp.
Aber fandst du auch sehr gut, ich weiß ja.
Ja, ja.
Muss ich auch noch gucken. So viel noch zu gucken. Platz 2 bei der Kate ist Fallout. Die Serie, die dieses Jahr furios gestartet ist, ist bei mir nicht auf 2. Auf 2 ist bei mir The Penguin, der mich extrem umgehauen hat dieses Jahr. Fand ich so gut. Ich dachte erst, das ist irgendwelcher super Schurken-DC-Quatsch, der da kommt, nachdem ja DC nicht gerade gute Sachen abgeliefert hat in der letzten Zeit. Aber die Serie ist der Hammer. Ist quasi Sopranos in der DC-Welt. Wahnsinnig.
Hat bei mir auch an den Top-Plätzen gekratzt, aber hat es auch nicht reingeschafft. Ist lustig.
Was ist denn bei dir auf 2?
Bei mir auf Platz 2 ist Fallout tatsächlich auch. Ja? Die Serie, die wahrscheinlich, wenn es mehr Folgen gegeben hätte oder schneller Nachschub gekommen wäre, sich locker noch auf Platz 1 geschoben hätte. Weil ganz, ganz großartige Serie.
Auf jeden Fall.
Oh, richtig Bock. Wenn ich schon drüber rede, habe ich schon wieder Bock zu gucken.
Ja, ich habe es auch mittlerweile schon. Ich glaube, insgesamt habe ich die Staffel 3-mal geguckt jetzt. Ich habe es ja einmal auf meinem Flug geschaut gehabt, auf dem iPad. Da habe ich gedacht, muss ich unbedingt auf den Großen nochmal gucken. Dann habe ich dann, wenn ich Zeit hatte, das auf den Großen geguckt und dann später nochmal. Sehr schöne Serie, toll gemacht, viel Fanservice und auch trotzdem noch eine gute Geschichte, nicht nur Fanservice. Ja, hat es bei mir tatsächlich auf Platz 1 geschafft, Fallout, deswegen, weil ich das so cool finde und ich spiele sie auch immer noch, Fallout 76, ihr habt euch ja schon ein bisschen verabschiedet. Und bei mir ist Platz 1 dieses Jahr gewesen, hat mich am meisten umgehauen, die Fallout-Serie. Ich hatte solche Bedenken, dass die scheiße wird und die ist so gut geworden einfach. Und ich habe mich auf jede Folge gefreut, die da kam und ist einfach richtig gut. Und bei der Kate auf Platz 1 ist Star Wars Skeleton Crew. Und bei dir Platz 1?
Warte mal. Bei mir auf Platz 1 tatsächlich, vielleicht ein bisschen überraschend für viele, aber es ist tatsächlich doch Shrinking geworden. Die zweite Staffel. Weil bei all den anderen Serien, die waren super gemacht, toll gemacht, super, super gut. Und bei Shrinking auch da, die Hauptdarsteller, da hat man mal einen Cast zusammen, der auch harmoniert, der eine sehr, sehr schöne Geschichte erzählt in einem sehr angenehmen Tempo. Und ist für mich eine der absolut rundesten Sachen überhaupt, die ich sehr, sehr gefeiert habe, die ich sehr, sehr gerne schaue mit so einem bisschen Kloß im Hals manchmal vielleicht auch, aber auch so einem mollig warmen Gefühl dann hinten raus. Deswegen Shrinking für mich als Dramedy absolut tipptopp dieses Jahr. Draft auf Apple TV Plus kann ich jedem nur empfehlen. Und wenn man sich's genau anschaut, so übrigens bei Squid Game auch, bei Squid Game 2, da sind so viele Anspielungen und andere Sachen. Nur bei Shrinking sind die Anspielungen tatsächlich nochmal eine Stufe anders. Eben auch auf die filmische oder Serienvergangenheit der Charaktere. Und das ist schon sehr, sehr witzig und sehr cool gemacht. Deswegen, Shrinking hat es bei mir tatsächlich auf Platz 1 geschafft.
Jedes Mal, wenn ich Silo eine neue Folge zu Ende geguckt habe auf Apple TV, da fängt er dann immer irgendwie mit der nächsten an, die man irgendwie zuletzt, es kommt dann immer Shrinking, geht irgendwie weiter eine Folge. Ja, muss ich echt noch weiter gucken. Bloß nach Silo passt nicht Shrinking irgendwie. Das ist irgendwie, passt nicht zusammen. Okay, dann haben wir auch die Top-Serien durch. Ihr da draußen, ihr wisst Bescheid, kinocast.net, Kommentar, was waren eure Top-Serien-Staffeln oder welche Serien habt ihr 2024 für euch entdeckt? Was hat euch am meisten bewegt oder was hat euch nicht bewegt? Schreibt ruhig mal einen Kommentar auf kinocast.net. Einfach an die Tasten. Bin sehr gespannt. Vielleicht haben wir irgendwas vergessen, noch was Wichtiges. Weil wir haben ja so viel geschaut, da vergisst man dann doch einiges. Ja. Okay, dann sind wir durch für heute und wünschen euch einen, oder ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr, du bestimmt auch.
Ja, sowieso.
Wir sehen uns dann alle ihr da draußen, wir sehen uns alle morgen in der Sneak Preview der Innenstadt Kinos Stuttgart, in der ersten Sneak Preview des Jahres am 6. Januar, ja, 6. Januar um 20.30 Uhr geht's los. Gibt's ein bisschen was zu gewinnen, Bilderrätsel über Filme, gibt's was zu gewinnen. Bis dann, tschüss.
Auf Wiederhören.
Ach ja, und nächsten Sonntag oder nächstes Wochenende müssen wir mal schauen, ob da die Folge zum regelmäßigen Zeitpunkt erscheinen kann, weil wir sind alle beide terminlich stark eingespannt übers Wochenende. Könnte sein, dass nächste Woche vielleicht mal dich das ein bisschen verschiebt. Okay, bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Bis bald im Kinocast.